Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und wie das halt beim Bau so ist, gab es kurz vorm Richtfest heute nochmal richtig Aufregung, weil da gab es so eine Eigentümerkonferenz und da wollten ein paar das Ding gleich wieder einreißen und die Räumlichkeiten dann doch lieber an eine Behörde vermieten. Aber dann haben die Investoren ein Machtwort gesprochen und jetzt ist wieder Ruhe. Ich meine, ich habe mit all dem nichts zu tun. Ich bin hier unter der Hausmeister und mir geht es nur darum, dass Sie und Sie, meine Gäste, glücklich sind.
Thomas Gottschalk am Donnerstagabend in seiner nicht die Quotenerwartung der Verantwortlichen erfüllenden Sendung Gottschalk Live im Ersten der ARD. Was hatte er eigentlich gemeint mit der Tatsache, dass er nur Hausmeister sei? Wir sprechen in diesem Medienmagazin vom 24. März 2012 mit seinem Chef über eben diese Hinterzimmerkämpfe und über den langen Atem beim Fernsehmachen. Außerdem ausgezeichnetes Qualitätsfernsehen, kaum im kommerziellen Fernsehen. Und dann gibt's noch eine Buchempfehlung, die Wiki-Revolution. Und das wie immer vom Mund zum Ohr.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Er hat das Format nicht entwickelt, sondern er hat seit diesem Monat den Auftrag, die Sendung umzubauen. Markus Peichel gründete das Tempo-Magazin und optimierte Fernsehsendungen mit Alfred Biolek und Reinhold Beckmann. 2006 hielt er mal einen Vortrag mit dem Titel Totgesagte leben länger. Das bezog sich zwar damals auf die Printbranche, aber nach dem Interview mit ihm, das ich gestern führen konnte, kann man auch sagen, Gottschalk live könnte er eher aus der Todeszone am ARD-Vorabend holen. Doch die Erfolge seiner Umbaukunst sind offenbar für einige in der ARD nicht kraftvoll genug. Am Donnerstag sickerten mit viel Detailliebe Informationen aus einer turnusmäßigen Schaltkonferenz vom Montag heraus und vermutlich nicht ohne Dazutun von ARD-Mitarbeitern. Welt Online ließ sich zu einer Schlagzeile hinreißen, Tagesschau gerettet, Gottschalk live versenkt. Die ARD-Vorsitzende Monika Piel dementierte zwar, aber der Eindruck bleibt, dass man intern nicht an einem Strang zieht.
Wenn man eine Situation vorfindet, wo man jeden Tag eine Sendung machen und produzieren muss und dabei gleichzeitig auch den Umbau gestalten muss, ist das natürlich klarerweise schwierig und es braucht dann auch etwas mehr Zeit. Trotzdem geben wir Gas, wir versuchen das so gut wir können und in dieser Woche haben wir, glaube ich, auch ganz gute Erfolge gehabt. Die Sendung hat jetzt einen Bogen, die Sendung ist jetzt rund, Gottschalk fühlt sich sicher, die Zuschauer mögen es. Und wir haben ja auch, und das ist mir sehr, sehr wichtig, schon gezeigt, dass wir einen ganz eindeutigen Aufwärtstrend haben. Wir haben jetzt in dieser vergangenen Woche hier um ungefähr 120.000, 130.000 Zuschauer im Schnitt jeden Tag mehr gehabt als in der Woche davor. Das ist bei dem Niveau, von dem wir kommen, sind das weit über 10%. Und das ist ja eine nicht ganz unerhebliche Leistung, auch was dann die Zuschauerakzeptanz angeht. Wenn das so weitergehen würde, dann sind wir relativ bald, glaube ich, zumindest in einer Richtung, wo man eben sieht, dass sich das wirklich stabilisieren kann. Ja? Es ist ja, weil Sie ja darauf angesprochen haben, ich habe ein Format vorgefunden. Das ist korrekt, das habe ich vorgefunden, daran kann man halt nun auch nichts ändern. Nur da kann man auch niemandem jetzt irgendwie einen Vorwurf machen. Das ist nicht die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, bei der das Format, das Konzept, die Idee am Anfang nicht gestimmt hat. Und viele von diesen Sendungen sind trotzdem später noch ein großer Erfolg geworden. Man hat diesen Sendungen aber dann eben auch die Zeit gegeben. Ich persönlich habe mehrere solche Sendungen selbst erlebt und selbst begleiten dürfen. Ich erinnere mich immer sehr gerne an Boulevard Bio. Das war eine Sendung, die ganz zu Beginn auch ganz, ganz schlechte Quoten hatte. Da wurde ich geholt, eben damals, um das zu korrigieren, helfen, um da mitzuwirken, dass das nach vorne geht. Und wir haben gerade so bei der 26. Folge, da war der Vertrag dann ausgelaufen, haben es gerade so damals dann hingekriegt, dass es so eine gewisse Quotenvorgabe dann erfüllt hat. 26 Wochen. Ja? Das ist etwas, was die ARD auch mal konnte und hatte. Vielleicht sollte sich daran auch mal jemand erinnern innerhalb der ARD. Und das, wenn man das Alfred Biolek gegönnt hat, zu Recht, wie wir wissen, weil wir wissen alle, was aus Boulevard Bio wurde. Vielleicht könnte ja mal jemand so viel Langzeitgedächtnis noch haben, um zu wissen, was das damals gebracht hat und was das für einen unglaublichen Langzeiterfolg der ARD beschert hat. Anderes Beispiel, Reinhold Beckmann. Da bin ich zweimal geholt worden, weil die Quoten am Boden waren, weil die Quoten nicht funktioniert haben. Wir haben es beide Male hinbekommen, beim ersten Mal, beim zweiten Mal wieder. Und es ist ebenfalls eine long-running Success-Story, wie wir sie sonst kaum in der ARD haben. Ja? Also vielleicht so ein bisschen Gleichmut da in München, vielleicht so ein bisschen Nachdenken auch, bevor man an die Presse geht und der Presse Falsch- und Halbmeldungen steckt. Das ist etwas, was wir uns wünschen würden. Aber auch wenn die dazu nicht in der Lage sind, wir machen trotzdem weiter unseren Job, weil wir möchten ein gutes Produkt machen. Das ist unser Ziel, das ist das, wo wir dran glauben. Wir kümmern uns um die derzeitigen Störfeuer nicht, wenn sie auch natürlich wahrscheinlich gedacht sind, um uns zu demoralisieren. Wir lassen uns nicht demoralisieren, sondern wir gucken nach vorne. Wir versuchen, dieses Produkt so gut es geht zu machen. Und wir sind zuversichtlich, dass das auch klappt.
Das ZDF fühlt sich eigentlich in der aktuellen Diskussion bestärkt, nicht dieses Projekt einer vorgezogenen Late Night, wie Sie es sagen, weiter verfolgt zu haben. Offenbar gab es da auch Planspiele. Gibt es denn irgendwo auf der Welt Ihrer Kenntnis nach ein ähnliches Format, das funktioniert?
Also es gibt überhaupt kein so ein ähnliches Format wie das, was wir jetzt im Moment machen. Und das Format, das wir dann nach der endgültigen Relaunch-Phase, so ab 2. April, dann on air bringen wollen, das kennt ja auch noch niemand, weil es ja noch nicht draußen ist und weil es ja noch nicht gesendet wird. Dieses Format ist natürlich einzigartig und es geht hier in diesem Fall, wie immer, wenn man Fernsehsendungen entwickelt, schlicht und einfach darum, dass man ein Format findet, ein Format entwickelt, das für den Moderator passt. Wir müssen immer an allererster Stelle den Moderator, seine Stärken sehen, das, wofür er gegenüber dem Publikum einspringen kann und dem Publikum da etwas aus sich heraus bieten kann. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Daraus und um den Moderator herum muss das Format entwickelt werden.
Sie als Fachmann kennen natürlich auch gewisse Standards, Gesetzmäßigkeiten des Fernsehens. Sie haben die Rolle des Sidekicks angesprochen. Thomas Gottschalk favorisierte da sogar auch ganz konkret Frauen. Wie sind Sie mit diesem Stilelement weitergekommen?
Also ich kann Ihnen gerne sagen, es wird keinen Sidekick geben. Wir sind bei den Piloten, die wir gemacht haben, dann am Ende zu der Überzeugung gekommen, dass ein Sidekick für diese Sendung nicht richtig wäre. Hat auch ein bisschen mit dem zu tun, was Sie selbst gerade angesprochen haben, dass es vielleicht auch nicht einfach funktioniert, am Vorabend eine Late-Night-Show zu imitieren. Das heißt, wir brauchen da auch etwas, was andere Wirkung hat. Daher hat sich sozusagen diese Frage erledigt. Die hat sich aber nicht einfach so erledigt, sondern wir gehen ja eben auch sehr sorgsam um. Wir gehen jetzt mit dem Produkt sorgsam um. Wir haben eben 5 Piloten, Zwischenpiloten gedreht. Das heißt, während wir diese Sendungen machen, hier jeden Tag on air, haben wir uns an einem Wochenende zurückgezogen und haben parallel dazu eben auch noch diese Pilot gedreht und produziert. Und das war sehr hilfreich und das war sehr gut, weil wir uns dadurch eben an das Format auch eben entsprechend rantasten konnten, weil wir auch gesehen haben, was funktioniert nicht. Das kommt ja sowieso alles zusammen. Wir sind nicht demotiviert, weil wir glauben, dass wir was schaffen können. Wir glauben, dass wir hier ein gutes Produkt liefern können, und es macht uns die Arbeit wirklich Spaß. Entscheidend ist, es gibt Leute in der ARD, die voll hinter uns stehen und die uns den Rücken stärken, und die glauben, mit uns glauben, dass das zu schaffen ist und dass das hinzukriegen ist.
Können Sie da Namen nennen?
Ja, natürlich, da kann ich eindeutig Namen nennen, weil die Menschen, die einen unterstützen, die nennt man ja gerne. Also das ist eindeutig so, dass die WDR-Intendantin Monika Piel wirklich hinter uns steht. Die steht auch zu ihrer Verantwortung, dass sie Thomas Gottschalk geholt hat, was andere in der ARD offensichtlich nicht tun. Es ist eindeutig so, dass zum Beispiel Lutz Marmor eindeutig sehr positiv sich verhält und die Sendung unterstützt.
Der Intendant des Norddeutschen Rundfunks.
Korrekt, der Intendant des Norddeutschen Rundfunks. Es ist Michael Löb von der WDR Media steht massiv hinter dem Produkt. Beckmann, der Vorabendkoordinator, ebenfalls NDR, steht hinter diesem Produkt. Also es ist nicht so, dass das einsame Rufer in der Wüste sind. Also es gibt Menschen, die an das glauben. Ja, und dann gibt es halt viele, die es nicht tun. Wenn Sie das Ding ist, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch klar, man kann unterschiedliche Meinungen haben. Die Frage ist, wie man mit diesen unterschiedlichen Meinungen umgeht, welchen Stil man dabei pflegt.
Gleich mehr zu diesem Stil vom Gottschalk Live-Redaktionsleiter Markus Pachel. Wissen Sie, was Thomas Gottschalk gemeint hatte, als er am 22. März in der Sendung live gesagt hat, er habe mit alledem nichts zu tun, er sei nur der Hausmeister, und Bild.de vertraut er auch noch an, ich bin Entertainer und nicht Hinterzimmerakteur. Fühlen Sie sich tatsächlich von der ARD ausreichend noch unterstützt, oder ist das intern ein großer Machtkampf, dem Sie sozusagen als Macher dann irgendwie dann doch zum Opfer fallen?
Ich kümmere mich um diese Sachen nicht. Ich kann nur den Appell richten, gebt uns Zeit. Es wird für euch von Vorteil sein, es wird für den Sender von Vorteil sein und es wird vor allem auch natürlich für Thomas Gottschalk, einen der größten Entertainer, den wir im deutschen Fernsehen haben, von Vorteil sein.
Aber kriegen Sie keine Anrufe und wo gesagt wird, was in der Presse steht, ist teilweise falsch?
Also es ist natürlich keine Frage. Wenn man ein Brand-Building machen möchte und wenn man ein Product-Building machen möchte, dann ist es schon natürlich nicht unbedingt einfach, wenn man jeden zweiten oder dritten Tag in der Presse lesen muss, dass das Ding, das Produkt und der Brand ohnehin schon tot ist. Ja? Also hilfreich ist sowas natürlich nicht. Die Menschen, die das gestreut haben, die Menschen, die das durchgestochen haben, wohlgemerkt, wieder der Wahrheit. Ja. Die machen das natürlich, um uns zu schaden und um uns zu belasten und um uns die Arbeit schwer zu machen. Trotzdem unser Signal, wir lassen uns die Arbeit nicht schwer machen. Wir ziehen diese Sendung und dieses neue Format weiter durch. Wenn man uns die Zeit gibt, dann werden wir es schaffen. Wenn nicht, dann eben nicht.
Stimmt denn wenigstens die Zahl 20. April? Bis dahin müssen Sie 10% geschafft haben?
Also ich lese die auch immer nur aus den Zeitungen und höre die dann im Radio und im Hörfunk. Wissen Sie, ich habe, seit ich jetzt hier bin, schon so viele unterschiedliche und widersprechende Meldungen und Nachrichten über die Sendung, über die Vertragslage gehört. Also ich kann Ihnen nur bestätigen, dass es offensichtlich eine Ausstiegsklausel gibt. Da gibt es übrigens unterschiedliche Auffassungen, wann die genau ist. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass einige Folgen ausgefallen sind, ja? Also wegen Sport, wegen Fußball, wegen Zapfenstreich und was weiß ich, was da alles ja war, da hat man ja Gottschalk Live dann ausfallen lassen. Und da ist es dann eben unterschiedliche Interpretationen, wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe, ob die Anzahl der Folgen als Ausstiegsszenario gilt oder ob ein festgeschriebenes Datum gilt. Aber sehen Sie, nachdem ich nicht mal das weiß, kümmere ich mich auch um so ein Datum, um so ein Enddatum nicht. Ich mache hier zusammen mit Thomas Gottschalk und unserem Team die Sendung, solange man uns lässt. Wir werden alles geben, dass sich die Quoten bessern. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird ein bisschen Zeit brauchen. Und wie gesagt, wir sind dabei. Es macht uns immer noch Spaß. Klar, man wünscht sich, dass es einem leichter gemacht wird. Man wünscht sich natürlich, es gibt ja auch eine Sache, das muss man auch ganz klar natürlich sagen. Wenn Sie einen Relaunch machen und ein Relaunch verabredet ist. Den haben wir ja nicht einfach aus der Lameng und weil es uns jetzt gerade gefallen hat gemacht, sondern es ist natürlich etwas, was abgestimmt ist mit der Produktionsfirma, was abgestimmt ist mit dem Sender, mit allen Beteiligten, die es da in der ARD-Gemengelage dann gibt. Und zwar wirklich mit allen, bitte. Und dann machst du so einen Relaunch. Und an dem Tag, wo der Relaunch läuft, soll angeblich in der Intendantenkonferenz ein Beschluss gefasst worden sein, dass das schon gekippt wird. Ja? Frage ich mich, wozu investieren wir überhaupt noch in einen Relaunch? Wozu investiert die Grandi dann noch in einen Relaunch? Wozu?
Aber das hat die ARD dementiert. Es war nur ein Stimmungsbild und aber keine Abstimmung, kein Beschluss.
Aber es wurde dann behauptet. Nicht? Es wurde dann drei Tage später oder zwei Tage später wurde es behauptet. Und wurde diese Unwahrheit, diese Halbwahrheit dann durchgestochen. Wir haben ja auch sehr genaue Vermutungen, wer das war. Nachdem es aber nur Vermutungen sind, werde ich den Namen klarerweise nicht nennen. Aber nachdem das dann passiert, ja, dieses Durchstechen dieser Halbwahrheiten, ist ja ganz klar, dass man da sagt, ich meine, wie kommt das überhaupt? Wie kann das überhaupt sein? Wieso kauft man zuerst Thomas Gottschalk ein, setzt ihn dann auf so einen Programmplatz, hat möglicherweise sich das Konzept auch noch nicht so richtig überlegt und in dem Augenblick, wo dann daran gearbeitet wird, und zwar intensiv gearbeitet wird, es in Ordnung zu bringen, es zu verbessern, es wieder nach vorne zu bringen, kommt dann so eine Todesmeldung, also wird ja sozusagen der Patezettel schon geschickt. Da muss man sich ja schon ein bisschen überlegen, was sind das für Menschen, die sowas überhaupt tun. Ja?
Welche Antworten haben Sie für sich selbst?
Keine. Weil ich so nicht bin. Das ist nicht meine Denkart und das ist auch nicht die Denkart von Thomas Gottschalk und das ist, glaube ich, auch das, was Thomas Gottschalk mit dem Satz meint, ich bin Entertainer und kein Hinterzimmerakteur. Weder Thomas Gottschalk noch ich müssen so denken und so leben. Wir haben uns ein anderes Leben gesucht und ich persönlich bin auch sehr glücklich dabei. Wenn ich irgendwo dazwischen dann helfen kann, was zum Besseren zu bewegen und wenn ich dabei gefragt werde, dann tue ich es und dann tue ich es auch aus vollem Herzen. Aber Gott sei Dank muss ich mich auf diese ganzen Ränkespiele nicht einlassen. Diese Unabhängigkeit habe ich mir bewahrt und diese Unabhängigkeit hat auch Thomas Gottschalk. Ja, und das ist eben etwas, wo man dann nur als ein Mensch, der eben ans Gute und ans Vorwärts glaubt, dann nur sagen kann, ey Leute, sagt uns zumindest die Wahrheit, sagt sie uns rechtzeitig und ansonsten lasst uns bitte arbeiten.
Markus Peichel, Redaktionsleiter von Gottschalk Live. Natürlich hatte ich auch die ARD angefragt, Programmdirektor Volker Herres. Der ließ ohne Nennung von ernstzunehmenden Gründen mitteilen, dass er keine Interviews mehr gäbe. Vermutlich wollte er die Leser von Bild.de, wo er ein Interview gab, in die Höhe treiben. Zum zweiten Mal in diesem Jahr machte er damit von seinem Recht Gebrauch zu schweigen. Und gleich geht's um Qualitätsfernsehen. Um ausgezeichnetes Qualitätsfernsehen. You know you smile, woman.
You treat me so darn, darn fine. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Meine Mutter hat uns misshandelt. Das kann man ganz, ganz klar so sagen.
Darf ich Ihnen unsere neue Hebamme vorstellen? Frau Kölbe.
Das war gestern Abend in Mahl. Die Grimme-Preise wurden wieder verliehen. Ich muss sagen, die begehrten Fernsehpreise, sie gelten so als das Nonplusultra. Also wenn man den bekommt, dann fühlt man sich geadelt, zu Recht, glaube ich. Und am Telefon begrüße ich jetzt ganz herzlich den Chef, den Geschäftsführer des Grimme-Institutes, Uwe Kammann. Hallo.
Hallo, Herr Wagner.
Bevor wir vielleicht auf die Trophäen gucken und warum Sie die so vergeben haben, wie sie vergeben wurden, nämlich zu großen Teilen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, vielleicht noch ein Wort zu Gottschalk Live. Ist das tatsächlich die falsche Sendung für die auch scherzhaft genannte Todeszone, der Werbeumfeld vor Abend, vor der Tagesschau? Was denken Sie?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr unglückliches Format und es ist wirklich der falsche Mann an diesem Platz. Gottschalk ist doch eher der Unterhalter für den großen Maßstab. Dieses kleine Format liegt ihm nicht. Er ist ja auch an anderen Stellen mit ähnlichen Kleinformaten gescheitert. Insofern war die Idee, glaube ich, unglücklich, ihn nur wegen seiner Prominenz dorthin zu setzen. Ich glaube, er wird diese Quoten, die man ja im Werbeumfeld braucht und jedenfalls erwartet, nicht erreichen können. Und darum gibt es ja auch innerhalb der ARD, glaube ich, eine relativ große Kontroverse, ob man das Experiment überhaupt weiterführen sollte. Und ich habe doch intern öfter die Formel gehört, lieber jetzt ein Ende mit Schrecken, als dass diese schreckliche, quälenhafte Sendung dann auch fortgesetzt wird.
Und Markus Preichel hat Sie auch nicht überzeugt, der ja auch Biolek und Beckmann, Reinhold Beckmann, ja aus dem Quotenloch geholt hat?
Nee, überhaupt nicht, denn das sind doch ganz andere Persönlichkeiten, die haben andere Qualitäten, bei denen kann das funktionieren und ich glaube jetzt ein großer Zampano kann Gottschalk, der dort unglücklich operiert und dazu noch mit einer sehr zerrissenen Formel dort auftreten muss, glaube ich nicht in eine andere Bahn lenken, dazu ist Gottschalk viel zu sehr er selbst, also er lebt von dem, was er auch spontan mit Schlagkraftpräsenz schaffen kann und das kann er dort alles so nicht zeigen. Ich glaube ohnehin auch, er ist nicht genügend im politischen Alltag der Bundesrepublik oder überhaupt im Alltag der Bundesrepublik drin. Dazu hat er viel zu lange woanders gelebt und da braucht er doch eher seine eigene Welt. Das kann so in dem Bezug nicht funktionieren. Das jedenfalls ist meine Meinung.
Schließlich nach Ihrer Beobachtung, nach Ihrer Erfahrung für diese Vorabendzeit Qualität und Quote aus?
Nee, überhaupt nicht. Es gibt ja wunderbare Erzählserien und ich denke nur mal an eine ganz große Publikumserfolge der Fahnder. Das war zum Teil ganz großes Fernsehen, da haben Leute gearbeitet wie Dominik Graf, jetzt wieder unser Grimme-Preisträger zum 10. Mal. Die haben da sehr, sehr gutes Handwerk abgeliefert und hatten gleichzeitig auch Erfolg. Also ich denke, es sind andere Formate, die dort ziehen können, sehr viel eher diejenigen, die seriellen Charakter haben, die Zuschauer auch vom einen Tag auf den anderen mitziehen können, im besten Sinne, weil sie sagen, dort finden wir etwas Spannendes, dort wollen wir identitätsstiftendes Fernsehen, das uns sozusagen von Ort zu Ort führt, indem wir uns dann auskennen. Ich glaube, das sind zwei ganz verschiedene Welten, aber Qualität kann das allemal haben und ich glaube, je raffinierter und sorgfältiger das gemacht ist, umso mehr wird das dann gutes Alltagsfernsehen sein.
Mit welchem Raster gehen Sie denn über Fernsehproduktion? Was ist für Sie ausgezeichnete Qualität?
Also das ist schwer zu sagen, so ein einfaches Raster gibt es nicht. Zum Teil muss man immer von Fall zu Fall entscheiden, ob etwas gut ist. Manchmal kann etwas Kleines, Bescheidenes, ganz Tolles in sich Fernsehen sein und prunkvolles oder üppiges hingegen eher schlecht, also das ist es nicht. Aber das muss nicht immer so sein, das im nächsten Fall kann es genau umgekehrt sein. Also was man auf jeden Fall sucht, ist natürlich eine originelle Geschichte, ist die Relevanz eines Themas, ist die handwerkliche Sorgfalt und Perfektion, ist schauspielerische Brillanz in der Fiktion, im Journalismus das, was an investiger Kraft da drin steckt oder was an ungewöhnlicher Themenauswahl zu sehen und zu hören ist. Das sind so Grundkriterien, die man sucht und dann fragt man natürlich, wie ist der Variantenreichtum in der Darstellung, wie sehr ist die Kameraarbeit eine Entsprechung dessen, was man dort darstellen oder erzählen möchte, wie sehr weicht etwas sozusagen von der Routine ab und öffnet uns ganz neue Perspektiven. Das sind so Dinge, die sich dann in der Summe erschließen und wo man aber immer fragt, wie steht das in den Proportionen zueinander, wie muss man es in einzelnen Punkten bewerten und wie ist dann die Gesamtbilanz zu ziehen. Und das ist immer auch das Ergebnis eines diskursiven Prozesses. Also einfach ein Raster, ein Rahmen, wo man Punkte vergeben kann oder wo man Häkchen machen kann, das erreicht das nicht. Das gibt es nicht, jedenfalls auch nicht in unseren Diskussionen der Jurys. Da sind ja nun insgesamt immer 60 Personen beschäftigt über das Jahr, um die letztmöglichen 12 Sendungen für den Preis auszuwählen. Und da geht es oft heiß her und es gibt oft dieselben Kriterien, die von verschiedenen Leuten in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet werden. Und dann kann es durchaus Widersprüchliches sein und dann zählt eben dann hinterher schlicht eine Mehrheitsmeinung. Aber nochmal, ein einfaches Raster gibt es nicht.
Hören wir mal ganz kurz in 30 Sekunden des Anfangs hinein. Da werden einige ausgezeichnete Protagonisten genannt, die stellvertretend für alle Preisträger stehen sollen.
Ich sehe da drüben Bjarne Mädel, ausgezeichnet für den Tatortreiniger. Ich sehe Iris Berben, 6 Preise für Liebesjahre. Auf der anderen Seite Rosa von Braunheim. Endlich ein Preis für Rosa von Braunheim. Die Jungs vom Bahnhof Zoo und ich sehe auch Hannelore Hoger mit der besonderen Ehrung. Und ich glaube, das sind nur 4 von 43. Wir sollten sie alle begrüßen. Herzlich willkommen, die Preisträger 2012.
Also es gibt immer noch so genug, dass zumindest ein ganzer Abend gefüllt werden kann. Die Jungs vom Bahnhof Zoo, das sei noch der Vollständigkeit halber erwähnt, wurden auch von den Gebührenzahlern dieses Sendegebiets Berlin-Brandenburg mitfinanziert. Das ist eine NDR-ABB-Produktion. Und es ist, wenn Sie Sie können mich korrigieren, nur eine einzige Sendung eines kommerziellen Fernsehveranstalters ausgezeichnet worden?
Ja, das ist so, und zwar eines kleinen Senders, Tele5, der noch nicht über die größten Mittel verfügt. Er hat fast eine Außenseitersendung aus einem Ausbildungskanal dann hinterher zu seiner Sendung gemacht. Es geht im Grunde um eine sehr witzige, intelligente Fernsehparodie. Ein bisschen ist es immer auf das auf die Schippe nehmen, das auch Juroren immer wieder begeistert. Also da ist auch was Selbstbezügliches drin, aber das ist sehr treffend, sehr witzig. Aber dieses Verhältnis, das Sie ansprechen, öffentlich-rechtlich und private Sender, das bleibt sich ungefähr immer gleich. Also wenn zwei Preise von unseren 12 Grimme-Preisen an Private gehen, dann ist das eher die Regel. Manchmal ist es auch gar keiner gewesen, das hat es auch schon gegeben. Es entspricht einfach den Potenzialen der beiden Systeme. Die Öffentlich-Rechtlichen haben ja einmal einen ganz anderen Auftrag, der in die Breite geht, der Qualität ausdrücklich nennt, der Kulturinformation groß schreibt. Bei den Privaten ist ja die eigene Grundregel eigentlich nur, Rendite zu machen. Sie sollen zwar auch ein Vollprogramm sein, aber jeder weiß, wenn er die Programmleiste mal nimmt, das ist so gar nicht mehr der Fall.
Aber Sie haben doch selber gesagt, dass man Qualität und Quote vereinbaren kann.
Ja, das kann man ja auch. Aber es ist nicht sozusagen ein Grundgesetz, dass das so sein muss. Wir wünschen uns natürlich immer, dass das, was sozusagen die professionelle Krieg als besonders qualitätvoll ansieht, auch ein großes Publikum findet. Und das kann ja auch wunderbar funktionieren. Wir haben diesmal beispielsweise eine Fiktion gehabt mit Home Video, ein drängendes Problem sozusagen vom Mobbing innerhalb einer Schule mit Mitteln des Internets, das auch ein großes Publikum gefunden hat. Oder einen Film wie Die Hebamme über eine Frau im 18. Jahrhundert, die sich durchsetzen will mit ihren Vorstellungen ganz modern gegen eine Männerwelt, altmodisch und borniert. Auch das hat ein großes Publikum gefunden. Also das ist sicherlich auch abhängig davon, ob eine größere Menge in der Gesellschaft das für sich auch als relevantes Thema entdeckt. Hat sicher auch zu tun natürlich mit bestimmten Darstellungsformen. Also das schließt sich nicht aus, aber wenn Qualität da ist, und sie nur eine relativ kleine Zielgruppe begeistern kann, dann ist das für mich nur eine Forderung mehr. Das muss es auch geben können, damit einfach das Spektrum an Möglichkeiten, an Einsichten, an Perspektiven innerhalb des Mediums groß bleibt.
Also es liegt nicht daran, dass die Sponsoren des Adolf-Grimme-Instituts alle öffentlich-rechtliches Fernsehen sehen und dass der deutsche Fernsehpreis dann vielleicht in einer Parität anders besetzt ist und da dann die privaten, die kommerziellen Unternehmen zum Zuge kommen. Das war Uwe Kammern, er ist Geschäftsführer vom Grimme-Institut und ja, ich weiß, dass man auch bei Ihnen Vorschläge machen kann. Also wer sich jetzt missverstanden fühlt von den Zuschauern oder von den Machern, der kann bei Ihnen einreichen. Stimmt's?
Ja, das ist wahr. Das ist ein offener Preis. Jeder kann vorschlagen und dann wird auch jede vorgeschlagene Sendung von den Nominierungskommissionen sehr sorgfältig geprüft und dann eventuell an die Endjury weitergereicht.
Dankeschön. Vielleicht suchen Sie ja noch ein interessantes Buch zu den Osterfeiertagen. Oder Sie wollen sich schon ein bisschen mental auf morgen, auf die Landtagswahlen im Saarland vorbereiten. Es gibt eine Buchempfehlung über das Phänomen der Piraten schlechthin. Sie stehen für das Internet schlechthin und wie das Netz, so sind auch die Piraten weiterhin auf Erfolgskurs. Mal sehen, ob sie den Sprung morgen schaffen ins zweite Landesparlament nach Berlin. Für welches Gesellschaftssystem stehen die Piraten eigentlich? Wollen sie die repräsentative Demokratie abschaffen und dafür digitale Mitbestimmung via Internet einführen? So haben wir es zumindest am 25. Dezember hier im Medienmagazin verkündet. Welche sozialen Grundwerte verkörpert die Partei? Erste Antworten gibt nun auf diese Fragen der promovierte Mathematiker, Philosoph und Pirat Wetzold Plaum, Jahrgang 75 in Buchform. Das Buch heißt Wiki-Revolution und entwirft in diesem Buch eine Utopie einer sogenannten Wiki-Republik. Und wie die aussieht, das kann uns Vera Linz sagen, denn sie hat das Buch gelesen. Hallo Vera.
Hallo.
Ein Buch zur richtigen Zeit, könnte man sagen. Punktgenau, also zum Phänomen der Machtübernahme. Und Wetzold Plaum geht auch gleich ganz groß ran. Das lässt zumindest der Untertitel des Buches vermuten. Absturz und Neustart der westlichen Demokratie. Was erwartet den Leser? Ein Revolutionsbuch?
In gewisser Hinsicht schon, ja. Also es ist ein Buch, das aber nur 270 Seiten dick ist, also keine Angst. Aber er schlägt einen großen Bogen. Er analysiert die Fehler in der politischen Kultur und im politischen System unseres Landes und der westlichen Welt insgesamt. Dieses System ist aus seiner Sicht erstarrt und das Scheitern unserer Demokratie, so wie wir sie kennen, ist aus seiner Sicht unausweichlich. Und dafür nennt er drei Gründe. Das entfesselte Finanzsystem, eine erstarrte Volksparteiendemokratie, die die Vielfalt der Interessen der Menschen gar nicht mehr abbilden kann. Und das Internet, das für Transparenz sorgt und eben dazu führt, dass die Menschen ausbrechen wollen aus dieser Krise. Und dieses System kann nur durch eine Wiki-Revolution, so der auch der Titel des Buches, transformiert werden und daraus hervorgehen soll eine Wiki-Republik. Und für ihn ist das eine ausgemachte Sache, dass da wirklich was ganz Großes in Bewegung ist.
Wir sollten nicht vergessen, dass möglicherweise wir uns einer sehr entscheidenden Epochenschwelle befinden. Ja. Ich arbeite das ja auch heraus, diese Analogie zur Erfindung des Buchdrucks. Wir dürfen nicht vergessen, es geht hier nicht nur um Technik, sondern es geht um wirklich eine neue Form oder eine neue Stufe der Kultur, die wir erreichen können. Ich denke, alle Bereiche in der Gesellschaft werden dort direkt oder indirekt tangiert werden.
Seine Vision heißt also Wiki-Republik. Der Namensgeber, das kennt man von Wikipedia oder von der Wiki-Software, steht für Teilhabe, Transparenz und Gemeinwohl. Wie überträgt er das nun auf das ganze Gesellschaftssystem?
Naja, er geht grundsätzlich davon aus, dass man mit diesem Prinzip die Dominanz von Kapital und Volksparteien durchbrechen kann. Und er spielt das unter verschiedenen Gesichtspunkten durch. Also Wiki-Schulen, Wiki-Wirtschaft, Wiki-Politik, alles das soll demokratisiert werden. Und sein Schlüsselwort lautet Systemfreiheit. Das heißt, man kombiniert verschiedene Systemideen miteinander und lässt diese Prinzipien nebeneinander bestehen. Ich mache das mal am Beispiel der Politik deutlich. Um Politik bürgernäher zu gestalten, fordert er eine Mischung aus direkter und parlamentarischer Demokratie. Und dass es auch möglich ist, dass sich themenspezifische Zusammenschlüsse anstelle von Parteien im Parlament engagieren dürfen. Also zum Beispiel Zusammenschlüsse aus NGOs, Vereinen und so weiter. Und der Bürger soll dann für sich im Einzelfall entscheiden, wie er sich vertreten lassen will. Er beschreibt das so.
Ja, die Idee ist einfach, eine Demokratieform zu haben, wo der Bürger prinzipiell auch die Möglichkeit hat, sein Stimmrecht direkt selber im Parlament wahrzunehmen, wenn er das will. Er kann sich, wenn er will, repräsentieren lassen. Er kann aber auch, wenn er eben dazu kommt, das ist ein Thema, das brennt mir auf dem Herzen, da möchte ich selber zu abstimmen, da habe ich mich auch informiert und da kann ich eben mein Stimmrecht selbst direkt wahrnehmen. Das wäre eine Art Mischform zwischen repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie, was ich einen sehr interessanten Ansatz einfach finde.
Ja, und wir kennen das ja alle auch. Es gibt immer verschiedene Punkte in verschiedenen Parteien, die uns zusagen. Und da ist es manchmal auch unter diesem Gesichtspunkt schwer, sich zu entscheiden. Und hier fordert er oder schlägt Flexibilität vor. Und dass das möglich ist, sagt er, ist deshalb der Fall, weil durch die neuen Technologien das einfach viel leichter ist, diese Flexibilität einzuführen und viele Menschen an der Meinungsbildung zu beteiligen.
Gibt es auch ganz plump gefragt etwas für die Medien, also Wiki Radio 1 oder so?
Es gibt natürlich auch was für die Medien, aber das finde ich ist, vielleicht bin ich da auch überkritisch als Medienjournalistin, ein schwaches Kapitel, ein sehr kurzes Kapitel auch nur. Es geht darum, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk transparenter gestalten soll, den Grundauftrag neu definieren soll. Das sind natürlich die Klassiker, die immer wieder diskutiert werden. Aber insgesamt finde ich, abgesehen von diesem Medienaspekt, den man natürlich auch diskutieren kann, seine Ideen zwar futuristisch, aber durchaus anregend. Also das ist eine Sammlung, die schon dazu einlädt, das Ganze mal weiterzudenken und vielleicht auch auszuprobieren.
Nun assoziiert ja der Titel die Wiki-Revolution zumindest eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung. Aber welche Gesellschaftsvision steht dahinter? Ist das nun das Ende der Marktwirtschaft? Ist das eine neue Art von Kommunismus oder was ist es?
Könnte man ja zumindest vermuten, ja. Nun ist, das muss ich vorab sagen, Wetzel Plaum natürlich nicht der Cheftheoretiker der Piraten, aber er ist ein Mitglied, das sich Gedanken macht und diese Fragen aufgreift. Insofern kann man schon mal fragen, was wollen die Piraten? Und wie diese Wiki-Revolution konkret passieren soll, ist auch für Plaum absolut spekulativ. Das schreibt er auch so. Und am Ende, so scheint es, ist es ihm eigentlich auch zweitrangig, ob diese große Wiki-Revolution, die er ja anfangs postuliert hat, am Ende nun wirklich stattfindet oder nicht. Denn er bekennt sich ganz klar zur Marktwirtschaft. Er warnt auch davor, unsere Rechtsordnung nicht von heute auf morgen auf den Kopf zu stellen. Man soll doch realitätsbezogen sein. Und dieses Spannungsfeld zwischen der Einsicht in Realpolitik und revolutionärem Anspruch, das kann er nicht auflösen. Und am Ende geht es ihm doch um einen evolutionären Prozess, also darum, das aktuelle Gesellschaftssystem weiterzuentwickeln in eine ganz bestimmte Richtung.
Aufgrund der Herkunft eigentlich aus der Hackerbewegung ist schon die Grundausrichtung, ja, libertär, liberal. Liberales Denken heißt für mich das Primat der natürlichen Person gegenüber Institutionen. Und da gibt es eben zwei Aspekte. Die eine Institution, die man beschränken kann, ist der Staat. Und die andere Institution, das sind Konzerne etc. Und dort eine Balance zu finden, ist, glaube ich, unheimlich wichtig und ist auch in der Vergangenheit, glaube ich, oft nicht geglückt.
Ja, und vielleicht abschließend noch ein Satz. Ich finde es lesenswert, und zwar aus dem folgenden Grund, weil erstmals so ein paar Ideen wirklich zusammengefasst worden sind, die man auch weiterdenken und weiter diskutieren kann.
Ja, aber wenn die Schwarmintelligenz nun ganz andere Wege geht, ist das Buch wahrscheinlich gar
nicht. Ein Teil des Schwarms dann.
Ein Teil des Schwarms. Ja, die Wiki-Revolution, Absturz und Neustart der westlichen Demokratie erschien im Rotbuch Verlag Berlin. Kosten 14,95 Euro. Und vielen Dank, wer das jetzt nicht mitbekommen hat. Es gibt noch einen Link über Twitter und Facebook zu der entsprechenden Verlagsbuchseite. Schönen Dank.
Und bei der Überschreitung der Schwelle zum Podcast-Bonustrack nehmen wir noch ein bisschen einen Hauch der Piraten aus dem Saarland mit, die ja nun, wie wir wissen, den Einzug ins Landesparlament geschafft haben mit über 7%. Und blicken zurück ins Jahr 2003, als der damalige saarländische Ministerpräsident Peter Müller sehr aufgefallen ist durch eine Rede, die ein bisschen tief einblicken ließ in die Mechanismen der Politik, in eine völlig andere Politikkultur, als möglicherweise die Piraten anstreben. Aber er zeigte Mut zur Transparenz und enthüllte einen kleinen Skandal, der sich, Sie werden es gleich hören, wie folgt abgespielt hat. Die Sendung, das Medienmagazin vom 30. März 2002.
Damit stelle ich fest, dass das Land Brandenburg mit Ja abgestimmt hat.
Es gab ein Maß an Aufgeregtheit, das dem ehrwürdigen Gremium des Bundesrates, das ja bei seiner normalen Tätigkeit eher an die Muppet Show erinnert, durchaus ungewöhnlich und unangemessen war.
Ich kann, daher bitte sehr, Herr Koch, ich bitte Sie, sich auch zu mäßigen. Ja.
Das war kein Zufall. Die dort geäußerte Empörung entstand nicht spontan.
Ich kann auch Herrn Ministerpräsidenten Stolpe noch mal fragen, ob das Land noch Klärungsbedarf hat. Nein.
Die Empörung haben wir verabredet. Und ich sage, das war Theater, aber es war legitimes Theater.
Herr Müller, haben Sie eigentlich damit gerechnet, dass mit diesen Äußerungen der Eindruck entsteht, dass Politik schlichtweg Theater ist?
Damit konnte ich nicht rechnen, weil ich dieses nicht gesagt habe und weil dies ja meine Aussage auf den Kopf gestellt ist. Ich habe ja etwas ganz anderes gesagt. Ich habe gesagt, natürlich leben wir in einer Gesellschaft, die von Medienwirkung geprägt ist. Natürlich berücksichtigen die Parteien das, aber die Strategien sind so lange in Ordnung, die Inszenierungen sind so lange in Ordnung, wie sie durch den Inhalt gedeckt sind, wie sie ehrlich sind, wie sie das wiedergeben, was die Parteien meinen. Und unsere Empörung im Bundesrat war ehrlich. Unser Rückgriff auf durchaus im Bundesrat sonst unübliche Instrumente angesichts des kühl kalkulierten Verfassungsbruchs, der da stattgefunden hat, war berechtigt. Und deshalb habe ich gesagt, auch wenn viele Menschen das als theatralisch empfunden haben mögen, das war legitim. Das war in Ordnung, was wir gemacht haben, daraus gemacht wurde. Das ist alles nur ein Theater, das ist nicht ernst gemeint. Das ist das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe.
Sagte der saarländische Ministerpräsident im Fernsehen des saarländischen Rundfunks. Was hat er denn nun gemeint und was hat er gesagt? Gut, dass der saarländische Rundfunk den Vortrag letzten Sonntag von Peter Müller im Staatstheater Saarbrücken mitgeschnitten hat zum Thema Medien und Politik bzw. die Theatralik in der Politik. Hören Sie einen in sich nicht gekürzten Auszug des rund 20-minütigen Vortrages.
Ohne Theater werden Sie keine erfolgreiche Politik in dieser Gesellschaft gestalten können. Wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft. Und diese Kommunikationsgesellschaft folgt klaren Kategorien. Ich will sie zitieren, so wie sie der Kommunikationsphilosoph Wilhelm Fussel fusioniert hat. Erste Kategorie, erster Hauptsatz, Wer nicht kommuniziert wird, ist nicht. Und je mehr es kommuniziert wird, desto mehr ist es. Zweiter Hauptsatz. Alles, was kommuniziert wird, ist etwas wert. Und je mehr es kommuniziert wird, desto wertvoller ist es. Und dritter Hauptsatz, problematisch. Wer kommunizieren will, darf wenig informieren. Wenn das so ist, wenn es richtig ist, dass Sie in dieser Gesellschaft, und das ist so, auf Kommunikation angewiesen sind, dann müssen Sie natürlich auf Mittel zurückgreifen, die zu Kommunikation führen. Dann müssen Sie Nachrichten produzieren. Und ohne Theater keine Nachricht. Und je mehr Theater, umso größer die Chance, dass eine Nachricht entsteht. Dazu kommt der Lehrsatz, den man beurteilen kann, wie man will, only bad news are good news. Je negativer das Theater ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass es öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Das müssen Sie wissen und damit müssen Sie umgehen. Und deshalb ist das klar, dass Politik auch Inszenierung entwickelt. Deshalb ist es klar, dass Sie mit Blick auf Ereignisse Drehbücher schreiben. Also, um auf den Freitag im Bundesrat zurückzukommen. Natürlich haben wir sind in dem Fall die meiner Partei angehörigen Ministerpräsidenten, in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag zusammengesessen. Und natürlich haben wir über die Frage geredet, was passiert morgen? Und eben nicht nur über die Frage geredet, was passiert morgen in der Sache? Welche sachlichen Veränderungen können wir möglicherweise noch beim Zuwanderungsgesetz erreichen? Wir haben auch über die Frage geredet, was passiert bei der Abstimmung? Wie ist die Abstimmung zu werten? Was passiert, wenn bei einem bestimmten Abstimmungsverhalten eine bestimmte Reaktion des Bundestagspräsidenten eintritt? Und Sie wissen ja, es gab da, leichte Auseinandersetzungen, als vor dem Hintergrund einer unterschiedlichen Stimmabgabe eines einzelnen Bundeslandes, da sagte einer ja und ein anderer nein, dann der Bundestagspräsident nach mehrfachem Nachfragen erklärt hat, die Stimmen seien gültig als Ja zu werten, und zwar alle. Und es gab dann, also in der Zeitung stand Tumult, also wenn das schon Tumult war, weiß ich auch wieder nicht. Also von Tumult habe ich irgendwie andere Vorstellungen. Aber richtig ist, es gab ein Maß an Aufgeregtheit, das dem ehrwürdigen Gremium des Bundesrates, das ja bei seiner normalen Tätigkeit eher an die Muppet Show erinnert, durchaus ungewöhnlich und unangemessen war. Das war kein Zufall. Die dort geäußerte Empörung hinsichtlich der Feststellung des Bundestagspräsidenten entstand nicht spontan. Die Empörung haben wir verabredet. Und ich sage, das war Theater, aber es war legitimes Theater. Warum war es legitim? Weil die dort zum Ausdruck gebrachte Empörung einen ehrlichen Hintergrund hatte. Als wir hörten, allerdings in der Nacht vorher, dass die Absicht besteht, eine Entscheidung für gültig zu erklären, obwohl derjenige, der dieses zu tun hat, damit eindeutig gegen den Wortlaut der Verfassung verstößt. Obwohl er selbst zwei Tage vorher noch erklärte, ich werde die Stimmen als ungültig bewerten. Obwohl seine eigene Verwaltung ihm in einem Rechtsgutachten eindeutig dargelegt hatte, dass die Stimmen ungültig sind. Als wir hörten, dass er trotzdem, aus Gründen, die Sie kennen, die Stimmen als gültige Stimmen werten will, gab es Empörung. Da war ehrliche Empörung. Diese Empörung muss mitgeteilt werden. die war in einem kleinen Zimmerchen in einer großen Parteizentrale, da war kein Journalist dabei. Also müssen Sie diese Empörung dokumentieren. Das haben wir dann gemacht.
Gleich mehr zu diesem Thema. Ich frage den Medienprofessor Joe Gröbel, wie er sieht, ob es legitim ist, politisches Theater zu inszenieren.
Verstehen Sie, was hier passiert wird, ist doch ein absurdes Theater.
Wir haben am Donnerstagabend gewusst, morgen wird die SPD ein großes Theater inszenieren. Der Herr Wowereit wird mehrfach fragen, so lange, bis der Herr Schönbohm nicht mehr antwortet.
Ich glaube, was wir erlebt haben hier, ist heute ein abgekatertes Spiel gewesen.
Die Empörung haben wir verabredet.
Die Emotionalität, die kommt natürlich erst, wenn der Fall eingetreten ist, so wie Herr Wowereit ihn dann durchgeführt hat.
Und das Ergebnis war dann am Ende ein kalkulierter Ausbruch von Herrn Koch aus Hessen, der sich hier in einer Art und Weise im Bundesrat aufgeführt hat, wie es, glaube ich, der Bundesrat noch nicht erlebt hat.
Und dass wir uns auf diesen Fall professionell vorbereitet hatten, wie die anderen auch. Aber ich würde das überhaupt nicht Inszenierung nennen. Es war ein ziemlich trauriger Tag für die Demokratie.
Und von daher ist das außerordentlich bedauerlich, welches üble Schauspiel hier die Union derzeit ablässt.
Und ich sage, das war Theater, aber es war legitimes Theater.
War es das wirklich? Macht es einen Unterschied, sich spontan oder inszeniert für die Medien zu empören? Und damit begrüße ich im Berliner Studio den Medienprofessor für Massenkommunikation und Leiter des Europäischen Medieninstituts, Jo Gröbel. Guten Abend.
Guten Abend, grüß Sie.
War das also Phoenix oder ein Theaterkanal, den wir da am letzten Freitag gesehen haben?
Naja, also ich glaube, moderne Politik ist eigentlich gar nicht mehr vorstellbar ohne auch einen Teil Inszenierung. Also wir nennen es mal das dosierte Gefühl. Das dosierte Gefühl ist heute nötig, um überhaupt noch Aufmerksamkeit zu kriegen und einigermaßen dafür zu sorgen, dass man in dem zum Teil nicht mehr ganz nachvollziehbaren Argumentationsketten dann doch noch so etwas wie ein Interesse des Hörers, des politischen Zuschauers, des Wählers entsteht. Also ich fürchte, dass beide tatsächlich, darauf lief Ihre Frage hinaus, Phoenix und Theaterkanal nicht immer ganz voneinander zu trennen sind.
Aber Politik braucht die Bühne, so sinngemäß Peter Müller. Das gilt ja aber eigentlich schon ein bisschen länger außerhalb der Mediendemokratie, wenn man mal so zurückdenkt. Also auch die Theatralik des politischen Alltags bis hin zu den Paraden, zu den ganzen Ritualen.
Genau, also es ist halt jetzt nur besonders drastisch rausgekommen durch das, was Herr Müller gesagt ist. Und es ist auch noch nicht mal klar, ob es so naiv, so unschuldig oder eben doch sehr gezielt eingesetzt hat. Also wenn man den neuesten Spiegel liest, dann wird ja sogar nicht ausgeschlossen, dass er damit doch gezielt innerhalb der eigenen Partei Herrn Koch eine verpassen wollte, der sich ja besonders herausragend echauffiert hat.
Also das wieder auch ein Teil der politischen Inszenierung?
Also wie gesagt, es wird allmählich so unübersichtlich, dass es selbst für den Experten oder gerade für den Experten im Grunde gar nicht mehr möglich ist, nur noch genau auf den Grund zu gehen, wer nun wann, was, warum, wie gesagt hat. Entscheidend ist eigentlich nur, dass schon ein Stück weit der Theatervorhang zur Seite geschoben wurde, mit welchem Motiv auch immer, und uns eigentlich drastisch gezeigt wurde, dass vieles auf der Bühne, auch die Freund-Feind-Schemata, die ja zum Teil auch sehr beliebt sind, so in der Wirklichkeit den doch nicht ganz sind. Also vieles ist noch viel kalkulierter. Ich würde fast dazu tendieren zu sagen, Gott sei Dank. Denn wenn alles nur Inszenierung wäre, wenn alles nur auf den Effekt abzielen würde, dann wäre das nicht eine Politik, die einer aufgeklärten Gesellschaft und einer Demokratie entspräche. Also das bisschen Theater, so unappetitlich es manchmal sein mag, müssen wir vielleicht in Kauf nehmen, wenn denn dahinter auch noch ein bisschen oder hoffentlich sogar in der Mehrzahl Sachargumente den Vorrang haben.
Vielleicht haben wir auch deswegen nur so ein Misstrauen, weil Theater ja immer besetzt ist mit Schauspiel und Schauspiel vielleicht auch ein bisschen auch mit Lüge besetzt ist, also mit Illusion. Aber wenn, und das meinte ja Peter Müller, hier Theater die Wirklichkeit abbildet, dann sei das legitim. Sehen Sie das auch so?
Na, also mit der Legitimität, das ist so eine Sache nochmal. Also dass das zum Teil, glaube ich, man sich auch in einen Gefühlszustand hineinversetzen kann bei einer Sache, über die man sich vielleicht wirklich ärgert, das ist schon klar. Und nochmal, Sie haben es eben auch schon angesprochen, das Schauspiel, das Theater ist immer schon Teil der Politik gewesen. Die entscheidende Frage ist vielleicht, wie sehr heute das Gefühl, wie sehr heute übrigens auch die Privatsphäre, wie sehr dann andererseits auch eine vermeintliche oder tatsächliche Transparenz nötig sind, um überhaupt noch Politik betreiben zu können. Also das geht ja weiter. Das ist jetzt nicht nur die Abstimmung im Bundesrat. Schauen Sie sich die Inszenierung, vielleicht nur in Anführungszeichen, vielleicht auch ohne Anführungszeichen, des Privatlebens vieler Politiker an. Da wird dann doch so, ist doch die Einschätzung da, ganz ohne mindestens eine gewisse Dosis von Privatleben, ohne eine Dosis von Gefühl, kann man heute beim Wähler gar nicht mehr ankommen.